ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Gemeinsinn ist für mich etwas, wo Menschen ihre eigenen Interessen hinten anstellen wollen und gemeinsam etwas gestalten, etwas erarbeiten. Deshalb möchte ich gerne viel mehr davon.
Die Gesellschaft. Sie scheint auseinanderzufallen. Laut einer Studie von Ende Mai 2025 stimmen fast 90% zu, dass unsere Gesellschaft gespalten und ein gemeinsames Wir-Gefühl verloren gegangen ist. 95% der Befragten finden, dass wir angesichts der weltpolitischen Lage wieder mehr Zusammenhalt in Deutschland brauchen. Und 77% geben an, sich mehr echte Gemeinschaftserlebnisse zu wünschen. Wie kann das gelingen?
Zusammenhalten. Wie wir mehr Gemeinsinn lernen können. Von Silvia Plahl.
Was gehört zum Zusammenleben? Respekt, Verständnis füreinander, Empathie, also Mitgefühl. Das sind Erkenntnisse aus der Psychologie und der Soziologie. Und wie geht das? Entwicklungspsychologinnen wissen, dass die kognitive Fähigkeit und die Motivation, anderen zu helfen und mit ihnen etwas zu teilen, in uns Menschen angelegt ist. Empathisches Verhalten muss allerdings eingeübt werden. Kinder lernen es von ihren Eltern und von Erziehern und Pädagoginnen.
Hallihallo.
Hallo.
Na komm, wir gehen mal rein. Wir machen es uns hier gemütlich.
Ein kleines Experiment und 4 Kinder der Kita Sonnenblume in Cottbus dürfen dabei sein. Pepe, Ben, Miller und Neo. Wir spielen in der kleinen Bibliothek Empathiespiele.
Und das Spiel heißt, in deinen Schuhen, habt ihr schon eine Idee, was jetzt passiert?
Nein, ich habe meine Schuhe weggeräumt.
Wir tauschen die Schuhe. Wollt ihr das machen?
Ja.
Nein.
Ja.
Also ich gebe zum Beispiel meine Schuhe an Pepe und ich nehme die von Leo.
Neo bekommt Milas, Ben die von Pepe und so weiter. Frage an Neo, 5 Jahre.
Was hast du jetzt für Schuhe?
Pink.
Und sind die schön pink?
Nein.
Wenn du jetzt Miller wärst, dann würdest du sagen, ich habe pinke Schuhe, weil?
Die schön sind.
Ist es denn komisch, sich vorzustellen, eine andere Person zu sein?
Darauf antwortet die 4-jährige Pepe.
Die Menschen sind verschiedene Menschen.
So ein Empathiespiel ist anstrengend. Bereits nach 10 Minuten wollen Neo und Ben kämpfen. Pepe möchte ein Buch anschauen. Wieder ein Unterschied.
Ich spiele anders und die anderen spielen ganz anders. Wenn es zusammenspielt, dann ist das auch in Ordnung.
Beides nebeneinander zu erleben, scheint für die Kinder normal zu sein. Und ein wenig Geduld ist dann doch noch übrig für das gemeinsame Spiel Gesichtsausdruck erraten. Neo schließt die Augen und zeigt seine Zungenspitze im rechten Mundwinkel.
Er träumt. Er schläft.
Gar nicht.
Was denn? Du konzentrierst dich.
Ja.
Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was ein anderer Mensch denkt. In einem der Gruppenräume nimmt sich Philipp Gabisch kurz Zeit, während seine Kinder malen, basteln oder im Garten sind. Er ist 34 und in der Ausbildung zum Erzieher. Philipp Gabisch stellt fest, dass die Kinder zwar empathisch sind, dieses Verhalten aber seltener zeigen. Da müsse er dagegenhalten, aufmerksam und für sie da sein, sie fördern. Es braucht dazu
gute Vorbilder, vernünftiges Spielzeug, am besten ganz einfaches Spielzeug, Naturmaterialien, den Kontakt zu anderen, zu Gleichaltrigen, zu Kleineren, ist egal, Hauptsache Kontakt zu Menschen und reden, 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 das ist ganz wichtig.
Also wir brauchen den anderen, der uns spiegelt, der uns eine Resonanz gibt.
Die Kita-Leiterin Regina Grafe betont in ihrem Büro, Mitgefühl für andere begreifen Kinder nur über das gute Beispiel der Erwachsenen.
Wenn wir bestimmte Fähigkeiten bei Kindern noch weiterentwickeln wollen, es ist unsere Aufgabe zu begleiten und zu unterstützen. Es ist schon erkannt, dass Empathie eine der Grundkompetenzen ist für Pädagogen. Sich also in Kinder reinzuversetzen, aber auch in Eltern. In Familien, aber in der Tiefe und in der Breite dessen, was dazu notwendig ist, noch nicht wirklich verstanden.
Dann sagt sie etwas Entscheidendes.
Ich muss meine Raster, meine Bewertung, meine Wahrheiten, die ich für mich gefunden habe, außen vor lassen können und die Wahrheit des anderen annehmen können für den Moment, wenn man weiterkommen will.
Die integrative Kindertagesstätte Sonnenblume ist ein Haus der Arbeiterwohlfahrt in Cottbus-Neuschmellwitz. Knapp 70% der Familien der Kinder hier haben eine Migrationsgeschichte. Armut spiele eine Rolle, sagt die langjährige Leiterin. Die gehe einher mit Bildungsbenachteiligung. Aber noch etwas hat Regina Grafe bei den Familien beobachtet.
Und wenn ich jetzt Familien habe, die die Außenwelt nur noch als Bedrohung erleben, die sagen, ja, die wollen alle nur was von uns und man gönnt uns nichts und so weiter, dann geht diese Familie sozusagen nach innen und die machen dicht. Und diese Familie wird nicht kooperieren. Also die können ihren Kindern gar nicht die Idee von Kooperation mitgeben.
Und vielleicht können wir hier eine Art Grundstein setzen, um das ein bisschen ins Positive zu verändern.
Der Erzieher der Cottbuser Kinder ist überzeugt, dass sich die Mühe lohnt. Denn es soll ja nicht bei einem Studienbefund aus dem Jahr 2021 bleiben, der gewarnt hat. Nur noch ein Drittel der jungen Menschen zwischen 6 und 16 Jahren zeigten ein Solidaritätsgefühl mit anderen und einen Sinn für die Gemeinschaft. Vor allem bei den Jungen war diese Tendenz stark.
Ohne Empathie sind wir in der Schwebe und das möchte keiner.
Es geht nur in der Kombination. Erwachsene leben Kindern einfühlsames Verhalten vor. Das können sie, wenn sie es selbst verinnerlicht haben. Trainieren können junge und auch ältere Menschen ihre Empathiefähigkeit, wenn sie anderen und fremden Verhaltensweisen begegnen.
Kann man Empathie lernen? Ganz klare Antwort: Ja. Alles Wichtige dafür ist schon in uns. Wir müssen es nur aktivieren.
Auch die Übungen für mehr gesundes Miteinander in Videos der Krankenkasse DAK hören sich sinnvoll an. Eine andere Person wahrnehmen, ihre Perspektive verstehen, auch Verständnis für ihre Handlungen haben und darauf mit Respekt reagieren, indem ich mich selbst und das Gegenüber berücksichtige. Zum Beispiel, die Freundin hat den Job verloren und wirkt jetzt so unmotiviert.
Frag doch mal deine Freundin ganz direkt, wie sie sich gerade fühlt, was sie über die Kündigung denkt und was das mit ihr gemacht hat.
Das klingt plausibel und ist gegenüber fremden Menschen nicht ganz so einfach. Beim Thema Nachbarschaft wird das deutlich. Wir haben eine sogenannte Halbdistanz zu den Menschen von nebenan und begegnen uns mit Sympathie und Streit, Ignoranz und Offenheit. Da kann sich etwas entwickeln. Viele fragen sich aber offenbar, warum wir diese Spielarten in einer demokratischen Gesellschaft gerade nicht hinbekommen. Eine weitere Privatperson, Dag Schulze, meint:
Also mir fehlt schon Austausch. Ich glaube, wir brauchen wirklich viele neue oder uralte Sozialpraktiken, wenn wir halt trennende Sozialpraktiken verwenden, also zum Beispiel Fußball.
Da gäbe es zwar den Zusammenhalt der Fans, alles andere aber sei geprägt von Rivalität.
So braucht es anstatt Wettbewerb halt Kooperation. Insofern ist eigentlich das ganze Leben ein Riesenkooperationsspiel. Und das sollten wir als Gesellschaft, finde ich, auch machen.
Dag Schulze sagt, bei vielen Gesellschaftsspielen könne man doch bereits zwischen zwei Varianten wählen und miteinander oder gegeneinander spielen. Mit anderen zusammen ein Ziel anstreben, auf sie einzugehen und sie zu unterstützen, vielleicht sogar uneigennützig, tut vielen Menschen gut. Diese Art, selbstlos zu handeln, ist wissenschaftlich untersucht. Sie heißt prosoziales Verhalten. Und dazu gibt es einen überraschenden Befund.
Es gab gerade letztens eine groß angelegte Studie, die nicht zeigen konnte, dass prosoziales Verhalten in den letzten 60 Jahren systematisch heruntergegangen ist.
Isabel Thielmann erforscht das prosoziale Verhalten als Persönlichkeitspsychologin. Die Studie, die sie anspricht, stammt aus den USA. Es ging darum, ob die Bereitschaft junger Amerikanerinnen und Amerikaner, mit fremden Personen zusammenzuarbeiten, im Verlauf der Jahre 1956 bis 2017 nachgelassen habe. Das war nicht der Fall. Eine vergleichbare Untersuchung für Deutschland kennt Isabel Thielmann nicht. Dennoch erwarte sie hier einen ähnlichen Trend. Das US-Forschungsteam schreibt im Psychological Bulletin hier zusammengefasst:
Wir schließen mit der Annahme, dass technische Innovationen wie die sozialen Medien die Kooperation zwischen den Menschen in einer Gesellschaft und auch zwischen Gesellschaften voranbringen werden. Denn die Technik kann die Interaktion unter Fremden ermöglichen und erleichtern. Ob dieser Optimismus Wirklichkeit wird, das wird die Zukunft zeigen.
Wie sieht das ein junger Mann, der mit seiner Mutter in einer Berliner Restauranthalle sitzt. Seinen Namen nicht nennt, aber sein Alter. Er ist 17.
Ist sie verloren gegangen, vor allem durchs Internet, sich zuzuhören, ohne gleich zu sagen, das stimmt nicht, auch nicht wichtig ist, nur weil es nicht der Meinung entspricht.
Sein Rat ist, nicht immer nur auf Insta und TikTok liken oder haten, also richtig toll finden oder verachten.
Nachdenken, was gesagt wird und dann im Nachhinein zu ziehen, ob das jetzt für einen selber gut ist oder nicht. Und auch mal Sachen, die also wirken, als ob sie nicht wahr sein können, nicht genug nicht glauben oder glauben sofort auch mal nachgucken, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und dann eben nicht sagen, es stimmt nicht, sondern versuchen, Hinweis zu geben, wie es stimmt, miteinander Lösung finden.
Obwohl viele anderes wahrnehmen oder behaupten, Gemeinsinn gelingt offenbar noch immer oder wieder an vielen Stellen. Laut Zahlen des Bundesinnenministeriums engagieren sich 29 Millionen Deutsche ehrenamtlich. Im Sportverein, in Kultur und Bildung, in der Nachbarschaft, Sozial- und Umweltprojekten, in der Kommunalpolitik. Hinzu kommen Feuerwehren, Hilfsorganisationen, die Liste ist lang. Da geht es meist um die gemeinsame Sache und persönliche Befindlichkeiten stehen hinten an. Die Menschen handeln prosozial, sie helfen, spenden, schenken anderen ihre Zeit. Wenn einige trotzdem meinten, es reiche noch nicht, empfiehlt die Psychologin Isabel Thielmann, das eigene soziale Verhalten zu überdenken und lieber positives Vorbild zu sein, als sich an negative Vorbilder anzupassen.
Und das bedeutet aber klar, wenn ich von dem Verhalten anderer auf eine Norm schließe, dann schließen andere auch durch Beobachtung meines eigenen Verhaltens potenziell auf eine Norm. Wir sind selber mit dafür verantwortlich, was für Normen gesetzt werden.
Die Freiburger Wissenschaftlerin vom Max-Planck-Institut für die Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht rät zu einem simplen Trick.
Prosoziales Verhalten zu feiern, wahrzunehmen und dadurch diese Norm widersetzen. Und dementsprechend, wenn wir Gelegenheiten schaffen, wo Menschen sich prosozial verhalten können und das auch wertschätzen, auch belohnen, dann hat man wieder eine gute Basis dafür, dass Menschen das auch wieder tun.
Isabel Thielmann setzt sich dafür ein, dass prosoziales Verhalten insgesamt noch genauer erforscht wird. Auch die gute Nachbarschaft ist ja genauso ein freiwilliges Experiment. Babysitten und den Älteren beim Einkauf helfen, Kleidung und Pflanzen tauschen, sich wehren, wenn Bäume gefällt werden sollen und für die Verkehrsberuhigung der eigenen Wohnstraße kämpfen. Oft finden die Menschen vor allem dann zusammen, wenn sie etwas stört. So beobachtet es auch ein Mann, der mit seiner Freundin in der Restauranthalle sitzt. Er ist Mitte 40.
Ich fände es natürlich schön, dadurch, dass es so Instrumente wie das Internet gibt, dass man es schafft, Räume hinzukriegen, wo Leute nicht nur gelenkt werden von sozialen Medien oder großen Firmen, die nur sozusagen Profit aus der Kommunikation schlagen.
Dann würde das Internet noch viel mehr als Sprungbrett für Offline-Treffen genutzt werden. Die Menschen finden dort zueinander und treffen sich später ganz real, wie es bereits vielerorts stattfindet. Eine Untersuchung des Bundesverbands Wohnen und Stadtentwicklung hat allerdings beides gezeigt. Online-Plattformen können Menschen integrieren und auch ausschließen und es muss auf den guten Umgangston geachtet werden. Live-Begegnungen sind von vornherein direkter. So erlebt es die Freundin des Mannes tagtäglich.
Ich gehe jeden Morgen in ein Café, um Zeitung zu lesen und die Leute, die dorthin kommen, die unterhalten sich alle miteinander. Und das sind die kleinen Momente, wo man dann doch irgendwie denkt, es ist noch nicht ganz gecrashed.
Mehr Gemeinsinn. Dazu gibt es keine allgemeingültigen Rezepte oder Handreichungen, sondern es bleibt vielmehr eine Suche nach Zusammenhalt. So heißt auch das Buch des Berliner Philosophen Wilhelm Schmid, das im März 2025 erschienen ist. Er hat seit den 1990er Jahren immer wieder die sogenannte Lebenskunst im Alltag reflektiert. 5 Jahre ist er nun durch Deutschland gereist, um das Ich und Wir und das schöne und schwierige Leben in Gesellschaft zu ergründen. In dem Buch denkt er darüber nach,
was Busfahrer und Philosophen zur Gesellschaft beisteuern.
Busfahrerinnen und Busfahrer sicherten unsere Mobilität. Mobil könne auch die Philosophie machen.
Die professionell Denkenden liefern Stoff zum Nachdenken, geistige Nahrung, eine Inspiration zum eigenen Denken.
Der Philosoph Wilhelm Schmid möchte zur geistigen Mobilität anregen. genau hinzusehen und diejenigen wertzuschätzen, die in ihren Berufen so arbeiten, dass sie damit die Gesellschaft stabilisieren. Im Gesundheitswesen, in Schulen, im Handwerk, in der Seelsorge. Und auch jede einzelne Person gestalte auf ihre Weise das Sozialleben mit. Im Buch erinnert sich Wilhelm Schmid an eine Idee aus den 1980er Jahren. Damals stellten Großmütter im südostafrikanischen Simbabwe eine Friendship Bench auf. Diese Bank im öffentlichen Raum zum freundschaftlichen Plaudern landete als Anregung 30 Jahre später in New York und findet sich als Mitfahrerbank für spontane Mitfahrgelegenheiten in so beschaulichen Städten wie Baden-Baden. Solche simplen Bänke helfen dabei, verschiedene Menschen kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und, sollten sie auf eine andere Weise durchs Leben gehen, dieses Anderssein zu respektieren. Das ist demokratisches Zusammenleben. Die Friendship Bench gefällt der Frau am Nebentisch des Restaurants.
Mit niemandem stimme ich zu 100% überein. Mit manchen zu 50% und zu 70%. Aber selbst mit denen, mit denen ich zu 20% übereinstimme, möchte ich angenehm zusammenleben. Und auch mal streiten können, aber eben nicht uns darüber entzweien müssen.
Die Frau erzählt, das beschäftige sie schon länger.
Wie kriegen wir das wieder vereint? Wie kriegen wir uns wieder zusammen? Wie können wir demokratisch zusammenbleiben, ohne uns zu splitten?
Der Wunsch nach Zusammenhalt und Gemeinsinn dürfe nun aber auch nicht bürgerlich naiv geraten. Davor warnt der Münchner Soziologieprofessor Armin Nasehi schon seit einiger Zeit. Im Interview mit Das Wissen erklärt er:
Wir reden von mangelndem Zusammenhalt der Gesellschaft, wir beschwören den Gemeinsinn. Wir wollen sozusagen, dass die Dinge mehr Kohärenz wäre, der Fachbegriff, also Verbindung miteinander haben. Das ist nicht falsch, als eine Art von gesellschaftstheoretischem Konzept taugt das natürlich nicht.
Denn in einer demokratischen Gesellschaft gehe es nun mal nicht um eine Gemeinschaft.
Die Gesellschaft ist eigentlich keine Großgruppe, sondern ein großer Apparat, in dem gleichzeitig Unterschiedliches passiert und nicht zentral organisiert wird. Es gibt natürlich schon einen viel härteren Ton im Hinblick darauf, welche Art von Toleranz, wieder so ein Begriff, der sehr bedeutungsgeladen ist, wie viel Toleranz wir eigentlich Lebensformen oder Überzeugungen gegenüber haben, die nicht unsere eigenen sind. Solche Begriffe kommen dann ins Spiel, wenn man erlebt, dass es so etwas wie ein gemeinsames Interesse oder wenigstens ein Einverständnis über die Differenzen in der Gesellschaft nicht mehr gibt.
Armin Nasehi findet, der Begriff gesellschaftliches Miteinander solle meist etwas verdecken, was aber zentral und wichtig ist. Das sind die unterschiedlichen Interessen, also Konflikte, die es in einer Gesellschaft zwangsläufig gibt. Und Demokratie bedeutet, Konflikte zivilisiert auszutragen.
Das setzt voraus, dass man die Gegenseite zwar als ein Wettbewerber, wie man das heute beschönigend sagt, oder auch Gegner, als politischen Antagonisten sieht, aber nicht als Feind. Also wir sollten, wenn ich das so paradox sagen darf, nicht immer über das Wir sprechen, sondern über die Bedingungen, wie in einer Gesellschaft Interessenausgleich zivilisiert möglich ist.
In einer Demokratie zusammenzuleben heißt, die unterschiedlichen Interessen offenzulegen und nach Lösungen zu suchen, die alle berücksichtigen. Was hindert uns denn daran, politische Positionen und Meinungsverschiedenheiten zivilisiert auszutragen und einen Interessenausgleich zu erreichen? Der Soziologe fordert, alle mitzunehmen.
Unter welchen Bedingungen wird es eigentlich wahrscheinlicher, dass man Differenz aushalten kann? Und das ist dann der Fall, wenn die Menschen keine Angst davor haben, dass Entscheidungen ihre eigene Lebensgrundlage zerstören.
In Deutschland nimmt jedoch die Chancenungleichheit zu. Bildungswege hängen vom Elternhaus ab. Frauen verdienen weniger. Migrationsgeschichten in der Familie führen oft zu Diskriminierung. Daran könnten jedoch nur verbesserte Strukturen etwas Grundlegendes ändern, nicht die Menschen selbst, betont Armin Nasehi nachdrücklich und nimmt damit die Politik in die Pflicht. Doch in der Diskussion um den Zusammenhalt würde diese Verantwortung meist auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt.
Dann kehrt man sozusagen diese Diagnose einfach um. Und es liegt ja irgendwie nahe zu sagen, ne, eine Gesellschaft besteht aus sehr vielen Menschen, dass die zusammenhalten sollen und Gemeinsinn haben sollen. Wenn man dann aber genau nachsieht, was das eigentlich bedeuten soll, ist es schon schwierig, die Frage zu beantworten. Ich werde sehr oft kritisiert, dass ich was gegen Zusammenhalt oder Gemeinsinn hätte. Ganz im Gegenteil, ich würde nur sagen, das ist die falsche Medizin.
Vielleicht zeigt der Wunsch nach mehr Gemeinsinn, dass einige Menschen mehr wollen als den Gewählten in der Politik, den Institutionen und dem System entweder zu vertrauen oder nur zu misstrauen. Sie möchten etwas beitragen und suchen nach Wegen und Methoden, schon im Kleinen die Konflikte auszutragen, inklusive Angst, Wut und existenzieller Sorgen. Claudine Niert hat da ein klares Ziel vor Augen.
Dass die Menschen merken, sie können inhaltlich völlig verschiedener Meinung sein, aber sie können menschlich nah beieinander sein.
Claudine Niert ist Sprecherin des Vereins Mehr Demokratie, der 1988 als Initiative Demokratie entwickeln gegründet wurde und bundesweit rund 10.000 Mitglieder hat. Der Verein engagiert sich für mehr Bürgerbeteiligung und für das Erlernen einfacher Fertigkeiten.
Wir haben das Dialogformat Sprechen und Zuhören entwickelt. Und das Besondere, glaube ich, an dem Format ist, dass es nicht darum geht, die Argumente auszutauschen und zu sagen, ich habe recht, weil ABC sind die Argumente, sondern zu fragen, wie geht es dir denn mit dem einen Thema oder mit dem anderen Thema?
Diesen offenen Dialog bietet Mehr Demokratie einmal im Monat online an.
Schönen guten Abend, selbe Stelle, selbe Welle, jeder erste Mittwoch im Monat. Mein Kollege Josef Merck und ich begrüßen euch.
Innerhalb weniger Minuten schalten sich rund 180 Menschen zu. Thema sind die Aufrüstungspolitik und die aktuelle Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ein Algorithmus setzt Vierergruppen zusammen, in denen alle ihre Befürchtungen und Hoffnungen loswerden können. Jede Person hat 4 Minuten Redezeit, 3-mal pro Gruppe.
Ihr unterbrecht nicht, ihr fragt nicht nach, ihr kommentiert nicht, ihr bewertet es nicht, ihr hört einfach nur mit Interesse zu und ihr beobachtet euch auch selbst beim Zuhören.
Was an dem Abend gesprochen wird, bleibt in den geschützten Online-Räumen. Ein paar Personen melden sich aber später und erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Ardalan Ibrahim war zum ersten Mal dabei und sagt, man fühlte sich weniger allein.
Das brauchen wir. Also unsere Alltage, unsere Wirklichkeiten diffundieren ganz natürlich auseinander. Also es gibt sozusagen natürliche Fliehkräfte in der Gesellschaft, für die niemand was kann. Ich bin auch ein Fan jetzt von diesem Format, aber ich glaube, es wird also nicht mal ansatzweise die gesamte Gesellschaft umfassen können.
Gisela Waske-Hoppe findet, Debatten bauten Mauern auf. Sprechen und Zuhören hingegen baue Brücken.
Mein Gegenüber kann eine ganz andere Meinung haben, aber sich davon nicht irgendwie kritisiert zu fühlen, sondern eher neugierig auf das zu sein, was da jemand wirklich zu sagen hat. Also vielleicht lerne ich ja was ich noch gar nicht weiß.
Die Sozialpsychologin Larissa Knöchelmann von der Humboldt-Universität Berlin nennt diese Haltung intellektuelle Bescheidenheit.
Dass man sich bewusst macht, dass man selbst und auch alle anderen nicht allwissend sind. Erstmal offener und neugieriger zu fragen, wo kann ich vielleicht dann auch von der Perspektive von anderen Menschen profitieren? Warum denkt der Mensch so? Warum handelt er so?
Das kann bei Bürger- und Bürgerinnenversammlungen geübt werden, an denen eine bunte Mischung ausgeloster Menschen teilnehmen. Mehr Demokratie und andere Organisationen bringen die vielen verschiedenen immer öfter auch in Kommunen zusammen, damit sie dort ihre Interessen aushandeln. Im Musikverein, Ruderclub und selbst beim Familiengeburtstag treffen ebenso unterschiedliche Meinungen aufeinander. Und da gibt es ein paar hilfreiche Leitlinien für die Kommunikation. Die anderen haben auch recht. Agree to disagree. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Rote Linien werden eingehalten. Und vor allem, andere nicht zu schnell einordnen und vielleicht sogar Zuspitzungen tolerieren. Larissa Knöchelmann erforscht mit einem internationalen Team, wie Menschen mit solchen sogenannten affektiven Polarisierungen zurechtkommen.
Was wir in unseren Daten auf jeden Fall sehen, ist, dass es sehr viele verschiedene starke Emotionen gibt, die dann in einem Menschen aufkommen können. Das können Ärger, Wut und auch Sorge sein, wenn man dann an Menschen der anderen Meinung denkt. Da gibt es dann häufig ein sogenanntes Wir-gegen-die-Denken. Und das ist begründet in sozialen Identitäten, dass man sich dann einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt und sich dann als Teil dieser Gruppe sieht.
Menschen, die meine Partei wählen, sind mir sympathisch, die anderen von vornherein unsympathisch. Oder ich sortiere innerlich vor, wer für oder gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist. Wer anders denkt, gehört nicht zu uns. Dagegen hilft
diese Suche nach Gemeinsamkeiten und dann auch anzuerkennen, wenn die andere Person ein gutes Argument gebracht hat. Also, dass man auch zugeben kann, so, ah, das ist ja spannend, das wusste ich noch gar nicht. Total interessanter Punkt. Und letztendlich kann es dann auch helfen, so eine Metaperspektive einzunehmen, indem man beispielsweise eher über die Emotionen redet, die das Thema in einem auslöst, statt über das Thema ganz konkret.
Wie bei Sprechen und Zuhören. Dag Schulze und Domenica Di Gangi gefällt der sehr persönliche Austausch dort. So seien die demokratischen Spielregeln besser zu verstehen.
Dass die Menschen über ihre Gefühle vor allen Dingen sprechen oder von Herzen sprechen, kann man auch sagen. Das ist schon sehr schön, weil so eine Gespräche sind eigentlich selten.
Ich bin mit einer vorgefassten Meinung in dieses Format gegangen und habe auf einmal gemerkt, wie ich anfange, über Detailfragen nachzudenken. Es ändert meine Haltung zu mir selbst, zu den anderen und gegebenenfalls dann auch zu dem Thema an sich, das besprochen wurde.
Wie kriegen wir uns wieder zusammen? Vielleicht ist die Antwort darauf, indem wir erkennen, dass es letztlich die Konflikte sind, die eine demokratische Gesellschaft in ihrer Vielfalt zusammenhalten. Denn sie fordern heraus zu mehr Empathie, zu persönlichem Austausch, zu Neugier auf ganz andere Meinungen. Es beginnt damit, dass Kita-Kinder ihre Schuhe tauschen und Erwachsene das Zuhören üben. Und endet hier mit dem Statement des jungen Mannes, 17 Jahre. Gemeinsinn unter den Generationen ist für ihn
die Wünsche respektieren, die jüngere Personen haben und versuchen zu integrieren. Dass man nicht einfach nur sagt, wir haben jetzt mehr Erfahrung, deshalb wissen wir mehr. Jetzt zum Klimaschutz einfach mal handelt. Man kann auch mal probieren, weniger Bürokratie zu machen und einfach mal mehr direkter machen, ohne erstmal tagelang, jahrelang zu diskutieren, ob das jetzt wie funktionieren könnte. Dass es auch nicht nur eine Gruppe gibt, die es bestimmt, sondern jeder mal sagen kann, wie denkt er und was will er dafür sprechen, was dagegen.
Zuhören, aushalten, überrascht sein, sich einfühlen, nachdenken und mutige Lösungen verhandeln. Das alles ist Gemeinsinn. Wir müssen uns nicht miteinander anfreunden, aber zusammen eine Gesellschaft bilden.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in die neue Staffel von Seelenfänger rein. In Dark Dammer tauchen die Hosts Christiane und Katja ein in die Welt von Schweigeretreats, in denen 10 Tage lang Stille herrscht und unter strengen Regeln meditiert wird. Viele Menschen schwärmen davon. Für andere werden die Retreats zum Horrortrip. Seelenfänger erzählt ihre Geschichten. Alle Folgen von Seelenfänger Dark Dammer findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link in den Shownotes.